vor einer Monstranz zu knien und einfach im Stillen anbeten, sich dort eine Stunde aufzuhalten oder zwei oder drei. Ich kann mich gut erinnern an einen katholischen Gottesdienst, den ich in Süddeutschland mal mitgemacht habe. Ein katholisch-charismatischer Gottesdienst, der sieht in vielem sehr ähnlich aus wie das, was wir hier machen. An einer Stelle hat er sich dann deutlich unterschieden, nämlich als die Monstranz rausgeholt wurde aus dem Tabernakel. Ne, ihr merkt schon, das wimmelt hier von Fachbegriffen. Ne? Also da ist so ein kleiner Schrank an der Seite und in dem befindet sich die Monstranz. In der Monstranz befindet sich die geweihte Hostie in der Vorstellung der katholischen Kirche, die Gegenwart des lebendigen Christus. Und als dieser Schrank geöffnet wurde und die Monstranz rausgeholt wurde, sind alle aufgestanden, dann ist das hochgehalten worden und dann ist das nach vorne getragen worden und dann ist es wieder hochgehalten worden und dann als sozusagen Zeichen der Anbetung dem gegenwärtigen Christus gegenüber mussten dann alle niederknien. Ich stand da mit einem Leiter dieser katholischen Gemeinschaft, weil wir da zusammen gebetet haben, mit so ein paar anderen Leuten zusammen. Und der sagte dann, du musst jetzt niederknien. Und dann habe ich ihm gesagt, ich knie nicht vor einem Ding. Und dann hat er gesagt, okay, dann bleibe ich auch stehen. So, es war ein bisschen surrealer Moment. 600 Leute knien nieder, wir beide stehen da vorne, ganz tapfer. Oder vielleicht auch ein bisschen blöd, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie tapfer, also aber tapfer und blöd ist ja auch manchmal. Ne? Also egal. So, ne? Also, was ich damit ausdrücken will, ich komme auch nicht aus dieser Tradition, überhaupt nicht. Habe aber irgendwie über die Jahre hinweg gelernt, dass es irgendwie sinnvoll ist, mit Respekt damit umzugehen, wie andere Leute ihrer Hingabe zu Christus, ihrer Hingabe zum lebendigen Gott Ausdruck verleihen. Und diese Wege sind so, 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 so unterschiedlich. So unterschiedlich. Heute ist mein Job zu sagen, du musst es nur tun. Du musst es nur wirklich tun. Drücke Gott dein Herz aus. Schütte dein Herz vor ihm aus. Sag ihm, wer er in deinen Augen ist. Ich möchte eine kurze Passage erstmal aus dem Johannesevangelium lesen. Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 12 und 13. Am Tag darauf hörte die Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Diese kurze Passage erzählt aus der Sicht von Johannes, was damals stattgefunden hat. Das Fest, von dem hier die Rede ist, ist das Fest, das wir als Ostern kennen. In der Ostern befindet sich terminlich auf dem wichtigsten Fest der jüdischen Anbetung oder des jüdischen Festkalenders gegenüber Gott, das Passafest. Und es war einem jüdischen, also einem gläubigen Juden war es vorgeschrieben, eigentlich dreimal im Jahr nach Jerusalem zu kommen und dort im Tempel anzubeten. Den Tempel gibt es nicht mehr. Und notfalls, wenn man irgendwie ein bisschen weiter weg war, dann sollte man wenigstens einmal im Jahr dorthin kommen. Und in der Regel haben die Frommen versucht, an Passa wenigstens in Jerusalem zu sein. Die nicht ganz so frommen haben es dann zu Laubhütten nach Jerusalem gemacht. So hat man auch so ein bisschen seine Nische gefunden, wie man die Gebote halten konnte und nicht mit den ganz Frommen zusammentreffen musste. Manchmal ist man ja froh, wenn man den ganz Frommen nicht begegnen muss. Also, das ist die Situation an Passa. Die Leute sind schon in der Stadt, also wir sind kurz vor Passa, wir sind kurz vor Ostern, so wie bei uns auch. Deswegen hat dieser Tag auch in der christlichen Tradition einen eigenen Namen bekommen, einen eigenen Platz bekommen, eben genau dieser Sonntag vor Ostern. Die Leute hören, Jesus kommt und dann kommen sie ihm entgegen und beten ihn an. Sie machen das, was sie irgendwie so machen können, um dem Ausdruck zu verleihen, dass Jesus für sie besonders ist. Dass Jesus für sie anbetungswürdig ist. Sie benutzen den Begriff König. Und in unserer Sprache, wir benutzen den Begriff König auch in dem einen oder anderen Lied, in unserer Sprache hat das immer so ein bisschen was Skurriles. Wir kennen Könige eigentlich nur aus der Gala oder als irgendwelche merkwürdigen Popanzer aus Afrika. Das sind so die beiden Möglichkeiten, wie wir heute irgendwie mit Königen noch zusammenkommen. In der Zeit Jesu waren Könige Besitzer absoluter Macht, absoluter Kraft. Was ein König befohlen hat, das ist auch umgesetzt worden. Deswegen wollten auch alle König werden. Wer von euch schon mal Isnogut gelesen hat, der Kalif werden will anstelle des Kalifen, der weiß, dass deswegen das Einzige, was ein König fürchtet, ein neuer König ist. Also ein König kann machen, was er will, bis er von dem neuen König enthauptet wird. Das war so die übliche Absetzungsmethode. Entweder ist man eines natürlichen Todes gestorben, eher unwahrscheinlich, oder eines unnatürlichen Todes gestorben, eher wahrscheinlich. Das waren so die beiden Varianten. Und jetzt kommt Jesus rein in die Stadt und die Leute aus der Stadt, nicht der König, nicht der Statthalter, nicht die römischen Besatzer, kommen aus der Stadt ihm entgegen und beten ihn an als König. Also wenn man eine Erklärung brauchte, warum die Mächtigen und Herrschenden Jesus umbringen wollten, dann reicht eigentlich schon diese eine Szene. Dass er es noch bis in die Stadt geschafft hat und man ihn in der Stadt nicht sich sofort gekrallt hat und kurzen Prozess gemacht hat, das hat schon was leicht Wunderhaftes. Sie beten ihn an als König und er lässt es geschehen. Es gibt eine Stelle, die das noch ein bisschen deutlicher macht. Im Lukas-Evangelium, diese Geschichte wird 4-mal im Neuen Testament erzählt, in den 4 Lebensgeschichten Jesu. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Abvers 35. Dann führten sie den Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen Jesus hinauf. Ach, das mit dem Esel muss ich noch kurz erklären. Es gibt bestimmte Statussymbole, die für uns ja manchmal auch wenig nachvollziehbar sind. Ja? Also wer seine Hand auf die Bibel legen darf vor dem Weißen Haus, der ist demnächst amerikanischer Präsident. Ne? Also man kann allein schon diese Hand auf der Bibel fotografieren vor einem weißen Gebäude und dann weißt du, okay, wir wissen, worum es jetzt hier gerade geht. Ne? Wer auf einem Esel reinreitet nach Jerusalem, der bezieht sich damit vielleicht auf eine uralte Königsgeschichte. Im Alten Testament gibt es mal einmal jemand, der sich zum König machen will und der macht das auf die moderne Art und Weise, große Pferde und Wagen und Chingerassasa und irgendwie sowas. Und der alte König, der gerade am Sterben ist, der will aber jemand anders einsetzen zum König und der setzt ihn dann auf einen Esel. Also auf die alte Art, wie man das so macht, also wie das eigentlich richtig ist. Und das ist das, was Jesus hier tut. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem rein. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus. Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in Höhe. Das klingt so ein bisschen ähnlich und tatsächlich erinnert das auch daran im Original. Es klingt so ein bisschen ähnlich wie das, was die Hirten gehört haben, als die Geburt Jesu angekündigt wurde, als die Engel zu den Hirten aufs Feld kamen. Das ist ja eine Geschichte, die in unserer Kultur verhältnismäßig bekannt ist. Und da ist auch von Frieden, von der Höhe die Rede, von den Sachen, die hier gesagt werden. Wenn man sich das hier anguckt, wie das hier erzählt wird, dann kommt die Bewegung nicht raus aus der Stadt, sondern die Bewegung wird reingetragen in die Stadt. Die Jünger fangen an, immer lauter zu werden. So klingt das doch hier. Also irgendwie baut sich das doch langsam auf. Also die sind schon neben ihm, die setzen ihn auf den Esel rauf, die freuen sich schon nach Jerusalem reinzukommen. Und dann geht es also über die Bergkuppe rüber. Wir befinden uns jetzt ungefähr 2 Kilometer vor Jerusalem. Es geht jetzt bergab, also das schafft man auch verhältnismäßig zügig. Aber es ist schon richtig Strecke. Und von dort oben kann man jetzt den Tempel sehen. Und der Tempel ist in der Vorstellung der Juden zu diesem Zeitpunkt der die sichtbare Gegenwart Gottes in der Welt. Also sie kommen über diese Bergkuppe rüber, sehen Jerusalem, freuen sich auf das, was kommt, haben Jesus neben sich. Na, also ihr kriegt so ein bisschen die Stimmung mit und jetzt fangen sie so langsam an, in Wallungen zu kommen. Ja, und von den 3 Videos, die wir vorhin gesehen haben, ist wahrscheinlich das erste Video das, was das am ehesten ausdrückt. Ja, also die fangen an, dann neben ihm langsam auszuflippen und werden auch immer ungehaltener in den Formulierungen, die sie verwenden. Auch sie fangen jetzt an, vom König zu reden. Und vermutlich liegt die Wahrheit ja irgendwie in der Mitte. Wahrscheinlich passiert beides. Jesus kommt runter, die Jünger machen um ihn herum Rambazamba und die in der Stadt kriegen das mit, haben von Jesus gehört, kommen ihm entgegen und beten ihn an. Christsein heißt auch, Gott zu sagen, dass er König ist. Davon zu reden. Welche Form für dich die richtige ist, das musst du sehen. Was das ist, was dir hilft. Viele von uns haben irgendwie über das Liedersingen Zugänge gefunden zu Formulierungen, die ihnen selber wahrscheinlich nie eingefallen werden. Und wenn das so ist, ist es gut. Wer andere Formen für sich findet, der soll andere Formen für sich leben. Ich habe jetzt nicht, es gab noch ganz andere Videos, die ich heute euch zeigen können. Es gibt einen Mann, der sagt, er kann Gott am besten anbeten, indem er Bilder für ihn malt. Einige von euch kennen die Situation, wo Leute zur Ehre Gottes tanzen und das als Anbetung machen. Also alles Mögliche ist ja irgendwie denkbar an Ausdruck. Aber was wir uns nicht leisten können, ist zu sagen, meine Liebe zu Gott findet keinen Ausdruck. Das können wir uns nicht leisten. Diese Geschichte macht verhältnismäßig deutlich, dass es Jesus irgendwie in all dem ja auch gut geht. Dass er wehrt sich nicht gegen das, was hier passiert. Gott wehrt sich nicht dagegen. Wenn wir jetzt hier zusammen sind und Gott anbeten in Liedern oder anbeten im Gebet oder anbeten in der Stille, dann ist das nicht was Gott unangenehm ist oder peinlich ist oder wo er sagt, na jetzt ist mal gut. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder in Predigten unter der großen Überschrift Gott lieben über verschiedene Dinge geredet. Und eins dieser Themen, Gott zu lieben, ist ihn anbeten, ihn feiern. Ihn feiern, dass er Gott ist. Der Hintergrund hier ist, sie hatten gehört von den Wundertaten. Sie hatten gehört, was er tut. Viele von uns haben erlebt, was er tut. Was er mit der Seele tut, was er mit dem Herzen tut, was er mit dem Körper tut, was er mit Beziehungen tut, was er mit Biografien tut. Und sie reagieren, indem sie anbeten. Und natürlich hilft es ihnen, dass neben ihnen auch Leute sind, die anbeten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich käme mir doch sehr merkwürdig vor, wenn ich im 263er stehen würde, um mich herum alle Plätze belegt und ich würde jetzt anfangen, in der Lautstärke, in der ich hier in der Gemeinde singe, eins von den Liedern dieser Gemeinde zu singen. Also da müsste man mir schon, glaube ich, viel Geld für geben, bevor ich das tun würde. Natürlich ermutigt es uns, dass neben uns Leute sind, die uns signalisieren, dass das, was du hier tust, nicht irgend so ein Freak-Ding ist, sondern dass das auch normal ist, Gott anzubeten, vor Gott sein Herz zu verlieren. Nicht immer nur mit Gott zu reden und zu diskutieren, mit Gott zu hadern, mit Gott zu schimpfen. Alles Dinge, die richtig sind und gut sind und erlaubt sind. Wir haben darüber die letzten Wochen viel geredet. Und wir werden in den kommenden Wochen, wenn wir einsteigen in die Hiob-Geschichte, noch viel mehr darüber reden. Sondern eben auch das Herz vor Gott auszuschütten und das Herz an Gott zu verlieren. Einfach das Herz an ihn zu verlieren. Ihm zu sagen, du bist König. Du bist König. Das ist Anbetung. Die Geschichte bei Lukas geht weiter. Da riefen ihm einige Pharisäer, das waren die besonders fromm, also Berufsfromme. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Er erwiderte: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich habe mich gefragt, als wir diese drei Videos rausgesucht haben und die jetzt eben gezeigt haben, habe ich mich gefragt, für wen ist das wohl am befremdlichsten, was wir hier tun? Und meine Erfahrung ist, für Leute, die keine Christen sind, ist das gar nicht so befremdlich. Weil für die ist sowieso alles befremdlich, was wir tun. Ja, also das können wir eigentlich gar nicht mehr steigern, indem wir irgendwelche Videos zeigen. Ja, es ist erstmal ja super skurril, dass Leute mitten in Hamburg sich sonntagmorgens treffen, nicht zum Brunchen, obwohl das tun wir auch zwischendurch mal, ne? Aber sonntagmorgens sich treffen, um Gott anzubeten und um sich gegenseitig zu versichern, dass das, was wir tun, den Weg, den wir gehen mit Gott, dass das der richtige Weg ist, uns gegenseitig zu ermutigen, den nächsten Schritt zu tun, nicht irgendwo sich hinzusetzen, nicht irgendwo zu parken, sondern weiterzugehen mit Gott. Meistens ist es ja so, dass die eine lange christliche Tradition haben, viel mehr Schwierigkeiten haben damit, dass es andere christliche Traditionen gibt. Die Pharisäer konnten es schier nicht aushalten, was hier gerade passiert. Für sie war das Gotteslästerung. Für sie war das ganz schrecklich. Jesus bügelt einmal über sie rüber. Das scheint hier keine große Aktion für ihn gewesen zu sein. Der hat einmal zurückgebellt und lässt sich weiter anbeten. Gott lässt sich offensichtlich durch unsere fromm hervorgebrachten Vorbehalte wenig bremsen. Gott mag es, wenn er angebetet wird. Und in welcher Form ist offensichtlich gar nicht wichtig. Es gibt da irgendwie nicht die richtige Formulierung und die richtige Art und Weise, sondern es geht darum, dass es von Herzen kommt, dass es hervorbricht, dass es seinen Weg findet. Ich gehe nochmal mit euch ein paar Verse weiter. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Das wird ungefähr 35 Jahre später passieren, nach dieser Szene hier. Es wird zur Belagerung Jerusalems kommen durch die Römer. Und die Römer waren not amused über das, wie Israel mit ihnen umgeht. Israel war für sie sowieso über all die Jahrzehnte eigentlich ein einziges Fiasko. Es gibt betriebswirtschaftliche Berechnungen, ob die Besetzung Englands und die Besetzung Israels für die Römer nicht eigentlich ein großes Minusgeschäft gewesen ist. Man kann ja Krieg fast nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten. Und sie waren einfach nur sauer. Die haben dann Jerusalem eingenommen und haben in Jerusalem schreckliches Massaker angerichtet. Jesus sieht das in seinem Geist vorweg, weint und sagt: Ihr habt die Zeit eurer Gnade nicht erkannt. Was denn nun? Die kommen ihm doch entgegen und beten ihn an. Die Jünger laufen neben ihm her und beten ihn an. Und diese Anbetung ist richtig und echt. Die ist okay. Jesus soll diese Anbetung beenden, sagen die Pharisäer, aber er beendet sie nicht. Das ist echt. Das ist ehrlich. Aber es wird nicht anhalten. Es wird nicht seinen Weg in den Alltag finden. Dass Jesus kommt, wird die Stadt nicht verändern. Und er weint. Und er sagt, die Zeit der Gnade haben sie nicht erkannt. Wenn ich Anbetung richtig verstehe, dann ist Anbetung immer ein Doppeltes. Wir beten Gott an mit unseren Worten oder mit ich sag mal, mit unserem Ausdruck. Das kann auch was, das kann auch ein Tanz sein, das kann ein Malen sein, das kann ein Singen sein, das kann, wir, lass es mich mal sagen, zusammenfassen mit, wir beten Gott an mit unseren Worten. Und das andere ist, wir beten Gott an mit dem, was wir tun. Wir sagen, er ist König und wir leben, als wenn er König wäre. Wir sagen, er ist König und wir leben, als wenn er König wäre. Wir leben als Christen in dieser Welt unter einer anderen Menschen unbekannten Herrschaft. Wir verhalten uns in unserem Beruf, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, wie als wenn Gott in dieser Welt regiert. Als wenn wir mit unserem Leben uns vor Gott verantworten müssten und vor Gott allein. Wir beten ihn an mit unserem Mund und wir beten ihn an mit unserem Leben. Gott lieben, Gott feiern. Gott feiern hat auch was mit unserem Verhalten zu tun. Wenn es nur der Mund ist, wenn es nur der Sonntagmorgen ist oder die Viertelstunde vor dem Frühstück oder ich weiß nicht wo eure Nische ist, das mit dem Mund alleine auszudrücken, dann ist das, lass es mich mal so ein bisschen flapsig sagen, zum Heulen. Wenn Gott kommt und ich das erkannt habe, dann wird es mein Verhalten ändern. Dann wird es meine Entscheidungen ändern. Dann wird es meine Haltung Menschen gegenüber verändern. Es wird meine Haltung mir selbst gegenüber verändern. Im Westminster-Bekenntnis, das ist vor 450 Jahren ungefähr geschrieben worden. Nein, das war jetzt falsch. 350 Jahren ungefähr geschrieben worden. Haben englische fromme Leute, wir würden sagen sowas wie die englische Reformation, aber in England ist das alles ganz anders abgelaufen. Da hat sich das nicht geteilt in der katholisch und evangelisch, sondern es ist in der anglikanischen Kirche beieinander geblieben. Da haben sozusagen die Reformatoren der englischen Kirche miteinander versucht zu formulieren, was denn so ihr Glaubensbekenntnis ist, eben das Westminster-Bekenntnis. Und ich gebe das mal so indirekt weiter, wie die Formulierung ist. Der erste Artikel des Westminster-Bekenntnisses ist, dass es die Aufgabe des Menschen ist, Gott anzubeten und sich an ihm zu freuen. Das ist unser Job. Gott anzubeten und sich an ihm zu erfreuen. Gott feiern. Ist dir in deinem Herzen da noch zumute, Gott zu feiern? Freust du dich an deinem Gott? Wenn nicht, dann würden die Verfasser des Westminster-Bekenntnisses sagen, hey, nimm dein Herz in die Hand, begegne Gott und freu dich an deinem Gott. Freu dich an deinem Gott und bete ihn an. Bete ihn an und freu dich an ihm. Das ist schön, dass die das nicht in verschiedene Überschriften auseinandergezogen haben, sondern dass sie es in einer Überschrift beieinander gehalten haben, ihn anzubeten und sich an ihm zu freuen. Und das haben die formuliert ungefähr 300 Jahre, bevor wir angefangen haben, mit der ersten E-Gitarre die ersten frommen Lieder zu singen. Offensichtlich kann man Gott anbeten und sich an ihm freuen, weit jenseits von den kulturellen Dingen, die uns so prägen. Ich bete mit uns. Jesus, etwas in uns will das Herz an dich verlieren. Und wir bitten dich, dass du uns das leicht machst. Wir bitten dich, dass da, wo der Alltag auf uns eindringt und wo der Alltag uns erzählen will, dass irgendwer anders regiert. Herr, da wollen wir unser Herz in die Hand nehmen und sagen, du bist König, du bist Herr. Vor dir verantworten wir unser Leben, du hältst alles in deiner Hand. Es ist die Liebe des Vaters, die regiert. Es ist die Kraft Gottes, die hineindringt in diese Welt, die Stück für Stück für Stück es heller werden lässt. Wir beten dich an. Wir ehren dich. Herr, wir wollen dich bitten, dass das unser Leben durchdringt. Wir wollen bitten, dass das die Menschen um uns herum erfahren, dass wir einem König gehören. Und wir bitten dich, egal wie wir drauf sind, wie wir emotional drauf sind, wie wir von unserer Persönlichkeit gestrickt sind, was wir für Prägung haben, wir bitten dich, dass du jedem von uns hilfst, so seinen Weg zu finden, dich anzubeten, Ausdruck zu verleihen, dass das rausdringt aus dem Herzen und aus dem Mund, dass du König bist. Herr, wir wollen dich lieben. Wir wollen dich lieben mit unserem Verstand, mit unserem Herzen, mit unseren Wahrnehmungen, mit unserer Seele, mit unserer ganzen Kraft. Und was immer in uns das noch nicht begriffen hat, Herr, das bitten wir dich, dass du das veränderst, dass du die Dinge anders machst. Nimm uns an die Hand. Und jetzt bitte ich dich, dass wenn wir miteinander Lieder singen, wenn wir miteinander beten, dass du in unserer Mitte deinen Raum hast, deinen Platz hast, dass du Menschen begegnen kannst. Du weißt um die, die jetzt hier sind, die voller Zweifel sind, die voller Angst sind. Du weißt um die, die mit großer innerer Distanz hier sind. Du weißt um die, die zaghaft sind. Herr, offenbare dich. Amen.